Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Jetzt ist wieder die Zeit des Jahres, um Radsportgeschichte zu schreiben, sich in die Siegerliste eines der Monumente des Sports einzutragen. Der Winter liegt in den letzten Zügen, der Frühling deutet sich langsam, aber sicher am Horizont an. Trotzdem, es stürmt, es hagelt, es schneit vereinzelt noch, es regnet wie aus Kübeln und das ist für Radsportler dieser Welt das Signal. Kommt zurück nach Europa, messt euch bei den Pflasterrennen, messt euch bei den Klassikern. In diesem Jahr allerdings unter erschwerten Bedingungen, denn nicht das Wetter ist 2020 der Hauptgrund. Gegner der Rennen und Rennfahrer, sondern das türkische Coronavirus. Und das wirft natürlich die Frage auf, kann die Klassikersaison 2020 überhaupt durchgeführt werden? Wir gehen hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de dieser Frage nach und wir unterziehen natürlich auch das Fahrerfeld vor Start der Klassiker einem ausführlichen Formcheck. Mein Name ist Malte Asmus, aber vor allem ist unser Experte wieder mit von der Partie, Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Malte.
Ja, Erik, schön, dass du wieder mit dabei bist, auch den Winter, den Radsport-Winter überstanden hast und frisch, fromm, fröhlich, frei jetzt mit in die Klassikersaison starten willst. Ich sagte schon, unter erschwerten Bedingungen. Coronavirus könnte für einige Verschiebungen, für einige Absagen sogar sorgen.
Ja, vor allem im italienischen Raum. Ne? Das kam jetzt gestern auf, dass je nachdem, wie sich da jetzt die Krankheit entwickelt und ob man da diesen Patienten Zero, wie man ihn nennt, also den ursprünglichen, ja, wie sagt man, diejenige Person, die das nach Italien gebracht hat, ausfindig machen kann, soll wohl jetzt gerade hinter Mailand-Sanremo ein großes Fragezeichen stehen, weil die Krankheit wohl gerade in der Lombardei sehr stark verbreitet ist und Mailand als Hauptstadt der Lombardei, da kann es halt passieren, dass da von Regierungsseite sämtliche Großfahr- und Sportveranstaltungen erstmal abgesagt werden. Hoffen wir mal nicht, dass das passiert. Kann leider passieren, es könnte sogar auch noch die anderen italienischen Rennen treffen, Tirreno-Adriatico, was ja dann im März auch ansteht. Und eventuell langfristig sogar könnte auch der Giro betroffen sein. Aber da hoffen wir mal, dass bis dahin sind ja noch zweieinhalb Monate fast Zeit, dass die Krankheit zum einen nicht den befürchteten Verlauf nimmt und dass man da rechtzeitig die Lage in den Griff bekommt und die Rennen stattfinden können und natürlich auch aus Gesundheitssicht da nicht noch mehr Menschen angesteckt werden.
Ganz genau, dem kann man sich nur anschließen, diesen Wünschen, dass da eben alles möglichst schnell dann eingedämmt wird, die Ärzte entsprechend und die Medizin ein Gegenmittel findet, das Ganze dann sehr schnell wieder zurückdrängen kann. Gucken wir auf die Klassiker allgemein, abseits vom Coronavirus. Für dich die spannendste Zeit des Radsportjahres?
Ja, weil es die Rennen sind, die man wirklich am schwersten vorhersagen kann und wo man, ja, ich sag mal, bei einer Grand Tour, da weißt du eigentlich, es gibt so einen Kreis von 10 Fahrern, die es irgendwie gewinnen können, realistisch gesehen, und alles andere ist dann schon eine Riesensensation. Und bei den Klassikern sind so diese Riesensensationen gar nicht mal so sehr die Ausnahme. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel, wer hätte auf Alberto Bettiol getippt, dass der die Flandern-Rundfahrt gewinnt, ist jetzt auch keine Riesenüberraschung, aber war schon, oder ist keine Riesensensation, aber es war schon überraschend. Man hätte ihn jetzt nicht als Sieger getippt. Und auch in der Vergangenheit, ich denke da so an Paris-Roubaix 2011 mit Johan van Sommeren oder 2016 mit Matthew Heyman, die Rennen gewonnen haben. Das gab es immer wieder mal, dass aufgrund von taktischen Spielereien der ganz, ganz starken Fahrer dann jemand anderes Profit daraus geschlagen hat. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch dieses Jahr wieder bei dem einen oder anderen Rennen so kommt.
Viel Spannung also geboten, weil das Ganze eben auch dann vom Wetter sehr, sehr abhängig ist. Wind, Regen, Sonne, Schnee, es kann eigentlich alles passieren. Dazu dann der Boden, je nach Regen oder Schnee, dann unter Umständen sehr seifig, sehr glatt auf Pflasterstein, kann das natürlich dann auch so ein Rennen schon mal kippen lassen. Dazu sind die Rennen, die Klassiker, ja ziemlich lang, Minimum 250 Kilometer, Mailand-Sanremo sogar fast 300 Kilometer lang und insgesamt die Streckenführung durch die Pflasterpassagen und durch andere Unwägbarkeiten natürlich extrem anspruchsvoll, macht das Ganze für uns aber sehr, sehr kurzweilig und natürlich in der Radsportgeschichte diese Monumente, wir müssen sie nochmal rausheben, die sind einfach historisch.
Ja, da haben die ganz, ganz großen Fahrer gewonnen. Also wenn man sich da die Siegerlisten anguckt, das liest sich wirklich wie so eine Ruhmeshalle des Radsports von Eddy Merckx, Rik van Looy, Fabian Cancellara, Johan Museeuw. Es sind wahrscheinlich noch viele, viele andere, auf die ich jetzt spontan gar nicht komme. Also da wirklich, wenn du als Radsportler, der jetzt nicht unbedingt bei den Grand Tours, gerade im modernen Radsport ist es ja sehr, sehr schwer, Klassiker und Grand Tours zu gewinnen. Der Einzige, der mir jetzt einfällt, ist Geraint Thomas. Der hat mal gegen Wevelgem gewonnen und halt die Tour de France vor 2 Jahren. Aber ansonsten sind das wirklich ja Rennen, die wirklich vor Geschichte nur so sprühen, und das merkt man den Rennen dann auch an so einem Tag. Also gerade wenn man die Flandern-Rundfahrt guckt, man sagt ja gerne, das ist der zweite belgische Nationalfeiertag. Also da stehen die Fans wirklich in Massen an der Straße. Das ist wie bei uns Public Viewing zum WM-Finale im Fußball. Und das Schöne ist bei den Klassikern, da werden halt nicht nur die belgischen Fahrer angefeuert, sondern da wird jeder angefeuert. Also da haben die Fans wirklich ein ganz, ganz feines Gespür für den Sport und zollen da jedem Fahrer Respekt. Und egal, ob der jetzt aus Belgien, aus Deutschland, aus den USA kommt, und egal, ob der Fahrer gerade um Platz 1 oder um Platz 120 fährt, das ist einfach Volksstimmung, friedliche Volksstimmung. Und das macht Riesenspaß, zum einen sich das am Fernsehen anzuschauen, aber auch vor Ort sich an die Strecke zu stellen. Ich meine, das ist ja von Deutschland, gerade wenn man jetzt aus dem westlicheren Teil der Bundesrepublik kommt, ist das ja nicht so weit weg, da mal für ein Wochenende nach Belgien zu fahren.
Dann kann man diese Euphorie, die da an der Strecke herrscht, dann einmal selbst genießen. Wir probieren auch diese Euphorie für die Klassikersaison hier im Podcast rüberzubringen. Und ich würde sagen, Erik, wir schauen nach einer kurzen Pause dann mal auf das Feld und klassifizieren das mal in Top-Favoriten und erweitertes Feld. Es ist natürlich schwer, das ein bisschen einzuschätzen, einzudämmen, aber ich denke, das werden wir einigermaßen hinkriegen nach einer kurzen Pause hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Radiotour auf meinsportpodcast.de. Unser Experte Erik Gutglück ist im Startloch oder steht im Startblock, sagen wir es so. Und der wird uns gleich dann helfen, hier die Favoriten und erweiterten Favoriten für die Klassikersaison 2020 ein wenig einzuschätzen und zu analysieren. Erik, ich würde sagen, wir fangen mit einem Mann an, der sicherlich zu den Top-Favoriten gehört in diesem Jahr, der im letzten Jahr noch gar nicht bei allen Klassikern startberechtigt war, der sich aber diese Starts für dieses Jahr erarbeitet hat mit starken Leistungen. Im letzten Jahr, wenn ich nur mal gucke, Flandern-Rundfahrt 4. geworden, Gent-Wevelgem auch 4. geworden. Wir sprechen von Mathieu van der Poel von Alpecin.
Ja, der hatte letztes Jahr eine grandiose Saison und hat ja dann auch noch so Rennen wie das Amstel Gold Race gewonnen, die Tour of Britain gewonnen. Jeweils, also gerade das Amstel Gold Race war ja fast mit das beste Rennen der ganzen Saison, wo er da wirklich auf den letzten 10 Kilometern fast noch eine Minute auf die Spitzenreiter gut macht, einen Haufen von Fahrern irgendwie im Schlepptau hat. Keiner hilft ihm, er macht die ganze Führungsarbeit und am Ende führt er alle Gruppen zusammen und gewinnt den Sprint. Also das war einfach nur ja, überragend. Und er hat auch letztes Jahr bei den Klassikern, du hast ja seine Ergebnisse gerade schon genannt, schon angedeutet, was geht. Und gerade bei der Flandern-Rundfahrt erinnere ich mich auch, da ist er ja gestürzt, als er Vorderradschaden hatte, die Hand gehoben hat, um ein neues Laufrad zu bekommen, auf den Bürgersteig ausweicht und auf einmal sein Vorderrad komplett blockiert und er über den Lenker absteigt. Erstmal auf dem Boden sitzt, eine halbe Minute sich die Schulter hält und alle denken, oh Mist, der ist jetzt raus, der ist verletzt. Und dann setzt er sich wieder aufs Rad und pflügt durchs Feld, kommt an die erste Gruppe wieder ran und wird dann am Ende ja, Dritter im Sprint, der Verfolger, Gesamtvierter. Ich glaube, von ihm kann man dieses Jahr schon, also wenn man das letztes Jahr gesehen hat, muss man von ihm schon dieses Jahr erwarten, dass er bei den Rennen, wo er starten darf, was gewinnt. Und er darf dieses Jahr Rennen wie San Remo und Roubaix fahren, die er letztes Jahr noch nicht fahren durfte. Und das sind zwei Rennen, die seinen Fähigkeiten absolut entgegenkommen, denn ja, er kann einfach alles. Er hat die Ausdauer, er hat die Sprintstärke, er hat auch die Radbeherrschung. Vielleicht noch nicht immer taktisch das beste Auge gehabt letztes Jahr. Da gab es so ein paar Momente, wo er dann gerne mal zu früh die seine Körner verpufft hat. Und beim WM-Rennen hat er ja auch hinten raus ziemlich büßen müssen, weil er einfach vergessen hat, genug zu essen. Ich glaube, das waren auch Lehrstunden für ihn. Dieses Jahr hat er bis jetzt noch nicht so, zumindest auf der Straße, noch nicht so geglänzt. Er ist zwar irgendwie im Winter wieder der Dominator des Querfeld ein gewesen und ist auch wieder Weltmeister im Cross geworden zum dritten Mal. Und jetzt letzte Woche bei der Algarve-Rundfahrt, da war er eher unauffällig. Also ja, Platz 33, bestes Etappenresultat. Mhm. Ich glaube trotzdem, der ist dort ja in Anführungsstrichen zum Trainieren mitgefahren, hat sich da jetzt nicht irgendwie auf Krampf versucht, ein Ergebnis zu holen. Und wir werden ihn trotzdem jetzt am Samstag bei Omloped Newsblatt, glaube ich, ist er einer der ganz, ganz heißen Anwärter auf den Sieg.
Cross-Weltmeister hast du gesagt zum dritten Mal. Mhm. Ist das eine gute Voraussetzung für Klassiker? Kann ja ähnlich matschig und ähnlich sumpfig werden.
Ja, genau. Also beim Cross lernst du ja auch Radbeherrschung, das Rad unter auf schwierigem Geläuf zu beherrschen. Da geht es ja auch oft durch ja, Sand, durch Matsch, kurze, steile Anstiege hinauf. Also das ist auch immer wieder so dieses kurze Vollgas geben und dann wieder kurz rollen lassen. Und das ist halt eine Anforderung, die den Klassikern schon ähnlich kommt. Der große Unterschied ist sicherlich, ein Crossrennen geht knapp eine Stunde, ein Klassiker geht auch mal 7 Stunden. Aber da hat er auch, oder gerade er und auch Wout van Aert oder auch Lars Boom in der Vergangenheit, das waren so Stanek Stieber, berühmte Beispiele für Cross-Weltmeister, die dann auch auf der Straße große Siege eingefahren haben und oft dann auch bei den Klassikern Siege eingefahren haben. Ist, denke ich, keine schlechte Schule, wenn man aus dem Crosssport kommt. Und ja, wenn jemand später mal Klassikersieger werden möchte, dann kann er in der Jugend durchaus Cross fahren. Das ist sicherlich anzuraten.
Also gute Voraussetzung für Mathieu van der Poel von Alpecin. Aber hat er auch das Team, das ihn durchziehen kann über diese Klassiker?
Ja, das ist die Frage. Ne? Das ist sicherlich jetzt nicht irgendwie mit einem Team wie Quickstep oder Education First zu vergleichen. Aber sein Teamkollege Dries de Bont, der hat jetzt auch schon dieses Jahr gezeigt, dass er gut in Form ist. Marcel Meisen fährt ja in der Mannschaft, Philipp Walsleben. Also auch zwei ehemalige Crosser, die jetzt ja vom Namen her sicherlich nicht zur Weltelite auf der Straße gehören, aber ja, die haben halt eine klare Taktik, die wissen halt, was sie machen müssen. Und unterstützen Mathieu van der Poel so lange und so gut, wie sie können. Und das Gute ist, er ist halt gerade letztes Jahr so stark gewesen, dass er dann auch auf den letzten 50, 60 Kilometern notfalls auch alleine dann noch die Sachen gerade biegen kann und die Rennen gewinnen kann.
Also gucken wir mal, was er dann in dieser Saison reißen wird. Bei einem wie ihm hat man natürlich noch so ein paar kleine Fragezeichen, weil er eben noch jung ist. Bei jemand anderem, da sind die Fragezeichen deutlich kleiner, weil er ein Klassiker-Spezialist ist, weil er bei 60 Klassiker-Starts 33 Mal in die Top 10 gelandet ist, 7 Mal sogar gewonnen hat und eigentlich ja fast alles gewonnen hat, was es überhaupt gibt in dieser Zeit des Jahres, des Radsportjahres, Peter Sagan von Bora Hansgrohe, der allerdings auf eine Saison 2019 in Sachen Klassiker zurückblickt, wo es nicht so rund lief.
Ja, die stand auch unter keinen guten Vorzeichen. Er ist ja da damals in der letzten Februarwoche krank geworden, hatte, glaube ich, Magen-Darm-Virus und konnte irgendwie 5 oder 7 Tage nicht trainieren. Und das ist natürlich so kurz vor den Klassikern, ja, ist das natürlich tödlich, weil das ist die Zeit, wo du nochmal die Intensitäten trainierst, wo du dich dann wirklich spezifisch auf diese Rennen vorbereitest. Und ja, so eine Woche krank, das ist ja auch nicht, dass du dann nach der Woche wieder aufs Rad setzt und weitermachst, als wäre nichts geschehen, sondern dann musst du auch noch wieder über ein paar Tage dich erst wieder so langsam reinfinden, deine alte Kraft wieder gewinnen. Also da sind ihm bestimmt 2, 2,5, 3 Wochen an Training verloren gegangen. Und das hat man dann auch gemerkt. Also er ist dann zwar zum Ende der Klassikersaison noch einigermaßen in Schwung gekommen. Gut, bei Mailand San Remo 4. geworden, 5. in Roubaix. Sicherlich sind das keine schlechten Ergebnisse und viele Fahrer würden sich freuen, wenn sie solche Plätze einfahren würden. Aber letztlich fährt er natürlich auch bei Bora Hansgrohe, um solche Klassiker zu gewinnen. Und ich meine, er hat Paris-Roubaix gewonnen, er hat 3-mal Gent-Wevelgem gewonnen, Kurne-Brüssel-Kurne, die Flandern-Rundfahrt, den E3-Preis. Also ihm fehlt eigentlich von den großen Rennen nur noch Mailand-San Remo. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen dieses Jahr sein Hauptfokus ist, das Rennen zu gewinnen, weil man muss natürlich sehen, Peter Sagan ist zwar Peter Sagan, aber der wird auch nicht jünger. Und da gehen dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch so langsam die Jahre aus, in denen er dann solche ganz, ganz großen Rennen noch gewinnen kann. Wobei, das ist bei ihm, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau, weil er wirklich, ich glaube, selbst wenn er in seinem Leben Mailand San Remo nicht gewinnen sollte, hat er eine der beeindruckendsten Trophäensammlungen zu Hause, die man sich im Radsport nur so vorstellen kann.
Das kann man auf jeden Fall unterstreichen, aber trotzdem, er war dicht dran. 9-mal gestartet, 7-mal Top 10 und 2-mal Zweiter davon. Also der ist heiß, der will ran und der würde natürlich dann besonders darunter leiden, wenn dieses Rennen in diesem Jahr tatsächlich abgesagt werden sollte. Aber ich denke, aufgrund der Gesamtkonstellation würde er es einsehen, aber es wäre schon ein Rückschlag. Gibt es eigentlich ein gutes Alter für Klassiker?
Puh, ich glaube, das sind so Rennen, wo sich, wo man mit dem Alter sogar noch besser werden kann. Also wo es nicht unbedingt ein Vorteil ist, wenn man ganz, ganz jung ist. Denn die Rennen sind halt zum einen wirklich lang. Und das merkt man oft, dass so diese 250-Kilometer-Marke, die ja bei so einem Klassiker eigentlich das Minimum ist, dass das doch nochmal so ein Scharfrichter ist. Dass dann in der letzten Stunde die Leute, die auf dem Papier das eigentlich können, dann aber noch relativ jung sind, dann doch nicht mehr so ganz die Leistung abrufen können wie am Anfang. Also da zahlt sich eine gewisse Reife und eine gewisse Rennhärte, die man sich natürlich dann erst über die Jahre holt, auf jeden Fall aus. Und Streckenkenntnis ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also da gibt es nicht umsonst, mir fällt da Andreas Klier zum Beispiel ein, der ist jetzt heute sportlicher Leiter bei Education First. Der war damals bei seinen Teams Garmin Cervelo zum Beispiel, ist der die Klassiker jedes Jahr mitgefahren, obwohl er schon lange kein Siegkandidat mehr war, aber er kannte einfach jeden Pflasterstein und jeden Zentimeter und er konnte halt über Funk genau die Ansagen an die Mannschaft machen, wann sie nach vorne fahren müssen, was für eine Kurve gleich kommt, wie die Windverhältnisse sein werden, weil er ist damals in seiner zu Beginn seiner aktiven Karriere von München nach Belgien gezogen, hat dort gelebt, hat dort trainiert. Und das ist, Streckenkenntnis ist da das A und O, weil das Schwere sind teilweise gar nicht die Anstiege oder die Pflasterpassagen selbst, sondern die Positionierung davor. Und du musst halt wissen, wann du vorn sein musst. Weil vorne kommst du im Zweifel noch drüber über das Pflaster, weil an Position 20 kann halt auch schnell mal ein Sturz passieren und dann bist du dahinter, obwohl du eigentlich die besten Beine der Welt hattest. Deshalb zu alt sollte man, glaube ich, auch nicht sein, weil man braucht letztlich noch eine gewisse Fitness und eine gewisse Spritzigkeit, um dann am Ende so ein Rennen auch ganz vorne zu finishen. Aber Erfahrung ist da auf jeden Fall ganz, ganz wichtig bei den Klassikern. Würde ich sogar sagen, größer als bei einer Grand Tour fast noch.
Und Erfahrung hat unser nächster Kandidat auf den Mitfavoritentitel ganz sicher, Greg van Avermaet, 2017 sein ganz, ganz großes Frühjahr gehabt. Paris-Roubaix gewonnen, Gent-Wevelgem gewonnen, E3 Harald-Becke gewonnen, Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Die hat er 2016 zuvor auch schon gewonnen gehabt. Also das war sein großes Jahr. Danach wurde es dann 2018, 2019 ein bisschen weniger. 2019, da hat er gar nichts gewonnen. Kehrt er jetzt zurück? Er hat ja ein großes Ziel mit 34 Jahren. Er möchte wenigstens in Flandern, seiner Heimat, nochmal gewinnen.
Ja, die Flandern-Rundfahrt ist so für ihn das, was, was ihm fehlt. Er war ja schon oft in den Top Ten, stand dreimal auf dem Podium. Ja, bin ich gespannt, ob das letztes Jahr bei ihm einfach nur so ein Ausrutscher nach unten war. Er war ja zum Beispiel bei Omloop Het Nieuwsblad immerhin noch Zweiter geworden zum Auftakt der Klassiker und hat dann danach aber eigentlich ja, von Rennen zu Rennen zeigte die Formkurve immer weiter nach unten bei ihm, bei den Klassikern. Und ja, dieses Jahr jetzt auch noch nicht so wahnsinnig geglänzt. Gut, war jetzt gesamt 13. der Algarve-Rundfahrt. Das ist für einen Klassiker-Spezialisten schon relativ ordentlich, denn Algarve-Rundfahrt ist ja eher was so für die Berg- und Zeitfahrer. Vielleicht ist es auch für ihn ein Vorteil, dass er mit Matteo Trentin jetzt noch einen sehr, sehr starken Co-Kapitän dazu bekommen hat, der ja letztes Jahr noch für Mitchelton Scott gefahren ist. Matteo Trentin ja auch ja, sprintstark. Hat jetzt zwar bei den Monumenten noch nicht so das ganz große Ding abgeschossen, ist aber mal für Quickstep gefahren, hat also gelernt, wie man Klassiker fährt. Letztes Jahr Vize-Weltmeister geworden. Das könnte so ein ja gefährliches Duo sein, zumal ja Matteo Trentin wirklich, also auch in einem reinen Massensprint ist Matteo Trentin immer zu den Top-Anwärtern zu zählen. Und das könnte vielleicht so ein bisschen die Last auch von dem Greg van Avermaet nehmen, dass der dann doch auch mal ein Rennen früher in die Hand nimmt. Gerade letztes Jahr war er oft in der Situation, dass er eher reagieren musste und nicht agieren konnte. Und wo man jetzt normalerweise denkt, das ist ja eigentlich für ihn schlecht, dass er sich die Kapitänsrolle teilen muss, das kann auch ein Vorteil sein, dass die beiden sich das Ganze dann aufteilen und dann, ja, CCC zumindest, oder dass van Avermaet zumindest auch wieder mehr auf dem Podium vertreten ist und vielleicht schafft das ja doch noch seinen Sieg in Flandern zu holen. Ja, muss man schauen. Wie gesagt, Erfahrung hat er. Er kommt aus Belgien. Er kennt die Strecken alle. Wir drücken ihm mal die Daumen, dass das letztes Jahr nur ein kleiner Knick in der Kurve war, aber noch nicht der ganz große Abfall.
Richtig groß abgeräumt hatte Matteo Trentin, den du eben angesprochen hattest, ja auch nicht im letzten Jahr. Zweimal Top Ten bei den Monumenten, ansonsten Vize-Weltmeister unter Klassikerbedingungen geworden. Also da immerhin Platz 2 bei der WM geholt. Du hast eben schon gesagt, könnte zusammen mit Greg van Avermaet ein tolles Duo sein. Er hat aber manchmal so taktisch das ein oder andere Defizit. Kann er das ablegen? Kann er das vielleicht vom großen, vom alten Greg van Avermaet ein bisschen lernen?
Wäre gut, ja. Also er hat sich da auch schon ein bisschen gebessert. Aber ich erinnere mich an ein Jahr, ich meine, das war der Omloop Het Nieuwsblad 2017, würde ich jetzt behaupten. Da gab es eine fünfköpfige Spitzengruppe mit Matteo Trentin und der war aus der Gruppe eigentlich klar der beste Sprinter und hat dann irgendwie 1000 Meter vor dem Ziel noch eine Attacke versucht, die dann vereitelt wurde und dann ist er, glaube ich, ja durchgereicht worden von den anderen. Wenn er das noch weiter ablegen kann, wenn er noch mehr lernt, so eine Rennen zu lesen und das dann auch letztlich, wie sagt man, beim Fußball sagt man, das Tor dann auch zu machen, die Chancen zu verwerten, dann wäre das für ihn, glaube ich, sehr, sehr zu wünschen. Denn gerade wenn ich mir auch das WM-Rennen letztes Jahr angucke, er war ja so neben Mathieu van der Poel der große Top-Favorit. Van der Poel ist dann zurückgefallen. Und als zum Schluss diese Dreiergruppe mit Mats Pedersen, Matteo Trentin und Stefan Küng auf die Zielgerade ging, da dachte man, okay, gut, das ist jetzt eine klare Sache, den Sprint gewinnt Trentin mit 3 Längen Vorsprung. Und dann hat das aber irgendwie auch nicht mehr geschafft, an Pedersen vorbeizukommen. Also wenn er diese Abschlussschwäche, nenne ich es mal, ablegen kann, dann ist Matteo Trentin ein sehr, sehr gefährlicher Fahrer bei den Klassikern.
Was ist mit Wout van Aert? Zweimal Dritter Strade Bianche in seiner Karriere schon geworden, 2018 und 2019. Der ist auch dreimal Cross-Weltmeister. Also von daher hat er eigentlich die besten Voraussetzungen, um dann bei Klassikern auch weit vorne zu landen.
Absolut. Das hat er auch in den letzten beiden Jahren schon gezeigt. Vor 2 Jahren ist er ja noch für Wanty-Gobert gefahren. Letztes Jahr dann für Jumbo-Visma. hat sich halt auch letztes Jahr als ein sehr, sehr starker Sprinter entpuppt, hat ja auch bei der Tour dann eine Etappe Massensprint gewonnen, auch wenn es die Windkanten-Etappe war, aber da waren ja auch dann Fahrer wie Viviani, wie Matthews, wie Caleb Ewan noch dabei. Man muss halt schauen, er hatte bei der Tour dann natürlich diesen ganz, ganz ekligen und schweren Sturz im Zeitfahren und dann mit Operationen, dann ist das irgendwie nicht richtig behandelt worden, die Verletzung, dann muss er nochmal operiert werden. Ist jetzt zwar im Winter schon wieder ein paar Crossrennen gefahren, hat auch eins gewonnen, aber ja, ist, glaube ich, noch nicht wieder bei 100%. Das kann aber passieren, dass er während der Klassiker noch weiter an Form zulegt. Dann ist ihm auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis zuzutrauen. Und ich würde mir auch wünschen, Wout van Aert wieder ganz, ganz vorn zu sehen. Denn das, was er da letztes Jahr gezeigt hat, ich erinnere mich da zum Beispiel an Paris-Roubaix, wo er auch, ich glaube, Platten hatte, dann neues Rad bekommt, hinterherfährt, stürzt, dabei wieder hinterherfährt, dann irgendwie den Sprung in die Spitzengruppe schafft. Gut, dann war zwar ein paar Kilometer vor dem Ziel der Ofen aus, dann ist er, glaube ich, noch so ein bisschen durchgereicht geworden und ein Sechster geworden. Aber wäre auf jeden Fall toll zu sehen, dass dieser Sturz bei der Tour ihn jetzt nicht seine ganzen Fähigkeiten und seine ganze Kraft gekostet hat, sondern dass er das alles wieder sich zurückerarbeiten kann. Und vielleicht braucht er dieses Jahr noch bei den Klassikern, um wieder das alte Niveau zu erreichen. Aber ich würde mir, und er dann nächstes Jahr wieder ein richtiger Top-Favorit ist, aber ich würde mir auch wünschen, ihn dieses Jahr schon siegen zu sehen. Und deswegen von seiner Veranlagung her würde ich ihn auf jeden Fall zu den Top-Favoriten zählen, mit dem Fragezeichen, wie gut er schon wieder bei der alte Wout van Aert ist.
Alt ist auch ein gutes Stichwort. Philippe Gilbert, über den müssen wir noch sprechen. Jahrgang 82. Der hat in Sachen Monumenten schon alles gewonnen. Nur eben das verdammte Mailand Sanremo nicht. Das, was eben auch Peter Sagan fehlt. Der alte Mann Gilbert, 2017 Flandern-Rundfahrt gewonnen. 2019 ja auch Paris-Roubaix noch gewonnen. Kann er 2020 jetzt diesen Grand Slam vollenden?
Also Spoiler Alert, einer der beiden wird leer ausgehen, Philipp Gilbert oder Peter Sagan. Das kann nur einer meiner Sanremo gewinnen. Und wenn zwei sich streiten, freut sich ja oft ein Dritter. Das ist ja das Problem. Er hat ja schon gesagt, Philipp Gilbert hat ja schon gesagt, Mailand Sanremo ist für ihn dieses Jahr das ganz große Ziel. Er hat das Team gewechselt, ist jetzt von Quickstep zu Lotto Soudal gegangen. Ja, da muss man mal schauen. Quickstep natürlich somit als das beste Klassiker-Team. Hat das jetzt natürlich bei Lotto erstmal nicht einfacher. Auf der anderen Seite kann er vielleicht bei so einem Rennen dann eher mal die Kapitänsrolle anmelden, auch wenn sein Teamkollege John Degenkolb das schon gewonnen hat, das Rennen vor 5 Jahren. Philipp Gilbert redet ja schon seit einigen Jahren davon, dieses Monumenten-Quintett mal zu gewinnen. Lombardei-Rundfahrt hat er schon gewonnen, Lüttich-Bastogne-Lüttich hat er schon gewonnen. Dann fing er an, davon zu sprechen, dieses Quintett sich mal zu holen. Und dann habe ich damals immer gedacht, so, naja, wie willst du Flandern und Roubaix gewinnen? Da bist du halt nicht der absolute Fahrer für. Dann hat er Flandern gewonnen. Da dachte ich, na gut, das lag dir vielleicht noch ein bisschen eher. Dann hat er letztes Jahr Roubaix gewonnen. Also irgendwie ist ihm das zuzutrauen, dass er es machen kann. Problem ist, glaube ich, für den Philipp Gilbert, wie will er das anstellen bei Mailand Sanremo? Denn das ist immer so ein Rennen, entweder gewinnen die Angreifer, weil sie sich am Poggio absetzen, oder es gewinnen die Sprinter, weil es nach dem Poggio wieder zusammenläuft. Und bei den Angreifern, wenn da so ein Julian Alaphilippe attackiert, wenn ein Michael Kwiatkowski da wegfährt, da ist jetzt ein Gilbert nicht unbedingt der Top-Name, wenn er dann gegen so eine Leute in den Sprint zum Schluss kommt, aus einer kleinen Gruppe heraus. Und andererseits, wenn es zum Massensprint kommt, ist halt Philipp Gilbert auch nicht der Schnellste. Also Mark Cavendish hat mal ganz schön über Mailand Sanremo gesagt, das ist das Einfachste von den klassischen Rennen, aber das ist am schwersten zu gewinnen, weil es einfach so unvorhersehbar ist. Und vielleicht ist das auch der Vorteil für den Philipp Gilbert, dass es unvorhersehbar ist. Er stand da auch schon auf dem Podium, ich meine zweimal, aber also mich würde es sehr, sehr wundern, wenn er wirklich Mailand Sanremo gewinnt. Ich glaube, er kann dort gut abschneiden, aber für den Sieg ist er dort jetzt nicht der Top-Favorit. Also da sehe ich ihn dann doch eher so bei Rennen wie Flandern-Rundfahrt vorne oder dann halt auch wieder in den Ardennen. Aber du hast schon gesagt, Jahrgang 82, der wird halt auch nicht jünger und ich glaube, Philipp Gilbert erreicht jetzt wirklich langsam so ein Alter, wo dann auch ja, Karriereende eher ein Thema ist als irgendwie noch ein ganz, ganz großer Klassikersieg. Muss man schauen. Es wäre natürlich super, eine super Geschichte, wenn er sich da in diese Liste, Eddy Merckx, Rick van Looy und ich meine Rick van Steenbergen waren es, die alle 5 Monumente gewonnen haben, wenn er sich da einreihen kann. Ich glaube aber nicht wirklich dran.
Sein Co-Kapitän heißt auf jeden Fall John Degenkolb und zu dem kommen wir nach einer kurzen Pause hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de. Der gehört nämlich aus unserer Sicht zum erweiterten Favoritenkreis und da ist er nicht der einzige Deutsche gleich mehr nach der kurzen Pause.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 90 Minuten. 2 Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour mit dem Formcheck der Teilnehmer der Klassiker 2020 Saison. Wir haben die Top-Favoriten unserer Sicht oder aus unserer Sicht eben schon erwähnt, eben schon analysiert. Jetzt geht's zum erweiterten Favoritenkreis. Erik John Degenkolb, der Name, der fiel eben kurz vor der Pause. Das ist der Co-Kapitän bei Lotto Soudal und der weiß ja ganz genau, wie man Klassiker gewinnt. Hat Gent Wevelgem 2014 gewonnen, Mailand Sanremo 2015 und Paris-Roubaix ja auch 2015. Er hat seinem Co-Kapitän Philipp Gilbert diesen Sieg bei Mailand Sanremo mittlerweile voraus, aber so der letzte Sieg liegt auch schon ein bisschen länger zurück, der letzte große Sieg. Kann John Degenkolb sich aus deiner Sicht nochmal wieder aufschwingen, an alte Stärke ranzukommen?
Ja, das ist irgendwie so jedes Jahr die Frage, die man sich stellt, seit er diesen Unfall hatte vor 4 Jahren. Man muss ihm zugutehalten, er hat 2018 die Tour de France-Etappe nach Roubaix gewonnen, die auch übers Pflaster führte. Also da hat er gezeigt, dass auch bei den ganz, ganz großen Rennen noch mit ihm zu rechnen ist. Er geht aber sicherlich nicht mehr als einer der Top-Favoriten in diese Rennen, weil jetzt einfach in den letzten Jahren da so ein bisschen ja ihm diese Siegessträhne abhanden gekommen ist. Ja, Top-Resultate sind ihm immer zuzutrauen und ich traue ihm auch zu, dass er vielleicht auch mal nochmal so einen Halbklassiker Gent Wevelgem auch mal gewinnen kann. Ich meine, letztes Jahr ist er da Zweiter geworden im Sprint. Er braucht halt ein Rennen, das schwer war, was aber gleichzeitig nicht so schwer war, dass am Ende trotzdem noch eine große Gruppe mit ihm zum Zielstrich kommt. Und ja, gerade so bei Roubaix, bei Flandern, das sind ja Rennen, die mittlerweile mega offensiv gefahren werden, wo oft schon 60, 70 Kilometer vor dem Ziel eine Vorentscheidung fällt, weil es einfach, ja, alle sind heiß, alle wollen ein gutes Ergebnis fahren, alle fühlen sich gut, dann werden die letzten 70 Kilometer wirklich brutal hart und dann, ja, hat man bei John Degenkolb leider in den letzten Jahren oft erlebt, dass dann doch irgendwann die Lichter aus waren. Vielleicht motiviert es ihn bei Paris dieses Jahr besonders, da wurde ja jetzt ein Sektor nach ihm benannt, übers Pflaster, sogar gar nicht so ein leichter Sektor, ich glaube, das ist sogar der längste und einer der schwersten, den man da genommen hat, denn das Juniorenrennen stand ja vor einem knappen Jahr vor dem Aus, weil es finanziell nicht mehr gestemmt werden konnte und dann hat John Degenkolb, der da irgendwie zu der Zeit gerade die Tour de Provence in Frankreich gefahren ist, über Nacht eine Crowdfunding-Aktion gestartet und das Rennen damit quasi ja gerettet und hat jetzt dafür aus Dank für seinen Verdienst um das Rennen als erster ausländischer Fahrer überhaupt einen Sektor nach ihm benannt bekommen und vielleicht ist das ein gutes Zeichen, dass er jetzt dieses Jahr nochmal zu der Form aufläuft, die ihn so 2014, 2015 ausgezeichnet hat, weil da ist er bei diesen Klassikern wirklich mit berechtigten Siegesambitionen an den Start gegangen und hat ja dann auch geliefert.
Absolut, er hat richtig geliefert 2015. Das war sein bestes Klassikerjahr. So ein Jahr hat Nils Pollitt noch nicht gehabt, der ist aber auch deutlich jünger, 25 ist er. Der hat gute Ergebnisse letztes Jahr bei den Klassikern eingefahren. Podium war dabei, Top 5 war dabei, Top 10 war dabei. Dieses Jahr startet er für ein neues Team, Israel Startup Nation. Neues Team, neues Glück.
Ja, das Team ist jetzt sicherlich nicht so gespickt, dass man sagt, dass da sind jetzt sehr, sehr starke Klassikerfahrer drin und die können die Rennen dominieren, sondern die müssen so ein bisschen, ja, auch Nils Pullitt, der muss halt versuchen, das Rennen zu antizipieren, selber in die Offensive gehen und selber die Entscheidungen herbeisuchen. Auch wenn man so auf die Ergebnisse der Jahre davor blickt, also er ist ja 2016 zum ersten Mal die Klassiker gefahren, gleich in seiner ersten Profisaison und hat sich da eigentlich ergebnistechnisch von Jahr zu Jahr weiter nach vorne gearbeitet. Also war er dann 2018 war er schon mal, ich meine, Neunter in Roubaix, Siebter oder Neunter, ich glaube Neunter war es. Letztes Jahr dann Zweiter, das war natürlich, ja, überragend. War aber auch keine Eintagesfliege. Ne? Rang 5 bei der Flandern-Rundfahrt, Rang 6 beim E3-Preis, das sind ja richtig Vollgas und hart ausgefahrene Rennen. Ja, wenn er jetzt über den Winter wieder den nächsten Schritt nach vorne gemacht hat, dann kann man ihm auch bald mal zutrauen, so ein Rennen mal wirklich zu gewinnen. Für ihn natürlich in den letzten Jahren war bei ihm auch immer so das Taktische noch so ein bisschen das Problem. Da hatte ich aber das Gefühl, dass er da letztes Jahr sich schon stark verbessert hat. Und diese frühen Attacken, die er auch in den Jahren davor schon gesetzt hat, dann doch mittlerweile so getimt hat, dass daraus rennentscheidende Situationen entstanden sind und er dann letztlich in der Entscheidung mit dabei war. Für ihn ist halt das Problem gegen jemanden wie Matteo Trentin oder Wout van Aert oder Mathieu van der Poel. Da hat er natürlich in einem Sprint wenig zu bestellen. Das heißt, Nils Pullitt ist einer, der eigentlich eher versuchen muss, als Solist anzukommen. Kann aber durchaus passieren. Also er geht sicherlich nicht als Top-Favorit in diese Rennen. Vielleicht bei Roubaix mit einer Mitfavoritenrolle. Aber gerade das kann ja manchmal bei den Klassikern der Vorteil sein, dass du, wir haben ja eingangs schon gesagt, es gibt immer mal wieder Überraschungssieger und das waren oft Fahrer, die man so, ja, das sind Klassiker-Spezialisten gewesen, aber jetzt nicht die absoluten Siegfahrer. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Nils Pullitt an seine Leistung vom letzten Jahr anknüpfen kann. Und ja, gut, jetzt den zweiten Platz in Roubaix zu toppen, da geht ja nur noch der Sieg. Also wenn er da wieder so Richtung Podium fährt, dann ist er da, glaube ich, auch sehr, sehr zufrieden mit. Und du hast ja gesagt, er ist 25, der hat noch ein paar Jahre Zeit. Vielleicht kann er auch seine Sprintstärke noch ein bisschen weiterentwickeln. Oder seine Sprintfähigkeit. Und dann sehen wir ihn vielleicht mal ganz oben bei so einem Rennen.
Ganz oben, das ist eigentlich der Platz, wo sich das Team Quickstep regelmäßig wiederfindet. Die können ja mit ihrem breit besetzten Team eigentlich alles fahren. Die können Etappenrennen, die können Eintagesklassiker, die können ja wirklich, wirklich bei allen Möglichkeiten auch wirklich punkten und sind daher auch sehr, sehr schwer auszurechnen und immer gefährlich und haben natürlich für die Klassikersaison auch zwei Leute mit im Gepäck, die durchaus dann mit nach vorne fahren können. Yves Lampert und Zdeněk Stieber. So eine Doppelspitze bei Deceuninck mit Quickstep.
Ja, Doppelspitzen sind immer schwer auszurechnen. Deshalb muss man sie irgendwie immer mit auf dem Radar haben und gerade bei Quickstep, ne, die wissen halt, wie man diese Rennen fährt. Also die leben die Klassiker und für Quickstep ist eigentlich, wird nach Paris-Roubaix, wird eigentlich die Saison schon bewertet, wie die Klassikerphase verlaufen ist. Ich bin auch mal gespannt, Julian Alaphilippe will ja sein Debüt bei der Flandern-Rundfahrt geben. Ja, müsste man ihn sicherlich irgendwie auch auf dem Zettel haben, ob er da jetzt schon Favorit ist, weiß ich nicht. Aber Flandern-Rundfahrt, so kurze, steile Anstiege, das kann er ja richtig gut. Das hat er ja in den letzten Jahren schon bei den Ardennen-Klassikern und auch bei der Tour de France letztes Jahr gezeigt. Ja, ansonsten, so Yves Lampert, Zdeněk Stieber, das sind jetzt nicht, ja, Stieber vielleicht noch einer der größte Name vom Papier her im Team. Hat immerhin letztes Jahr Omloped Newsblad und ich meine, den E3-Preis gewonnen. Dieses Jahr auch schon Etappe bei der Vuelta a San Juan abgeschossen mit einer späten Attacke. Sind sicherlich, gehen die jetzt nicht so als der ganz, ganz grob, mit dem ganz, ganz großen Favoritennamen ins Rennen, aber einfach, weil sie Quickstep sind und eine sehr, sehr breite Mannschaft haben und eine sportliche Leitung, die genau weiß, wie man diese Klassiker bestreiten muss, ist das Team gefährlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade so aus den Reihen Quickstep da jemand zu überraschen weiß. Und Kasper Asgreen war ja auch letztes Jahr zum Beispiel Zweiter bei der Flandern-Rundfahrt, auch so eine kleine Überraschung. Wäre auch so ein Kandidat, dem man das zutrauen kann, dass er dieses Jahr da auch wieder regelmäßig auf dem Podium steht. Von daher Quickstep immer beachten, niemals abschreiben. Da kann man sich drauf verlassen, dass die alles probieren werden und auch da nicht nur als wie sagt man, Kanonenfutter mitfahren, sondern die sind natürlich, die haben Siege im Blut. Bei denen gibt's morgens einen großen Löffel Siegeshunger oder Siegeswillen ins Müsli. Und das spielen sie dann auch während des Rennens aus.
Und sieghungrig ist auch Alberto Bettiol von EF Education. Der hat 2019 bei der Flandern-Rundfahrt abgeräumt und würde das natürlich in diesem Jahr auch gerne und dann mit deutscher Beteiligung oder deutscher Hilfe.
Ja, letztes Jahr Flandern-Rundfahrt gewonnen, war wirklich eine Überraschung. Ich erinnere mich noch, ich konnte das Rennen nicht sehen. Ich saß im Auto und habe dann zwischendurch mal den Ticker gecheckt und dann stand da, ja, Bettiol hat gewonnen. Dann dachte ich, was? Das kann ja gar nicht sein. Das muss ein Fehler sein. Ist aber bei Education First mit der Leistung vom letzten Jahr sicherlich der Kapitän. Hat dieses Jahr auch schon ein schweres Zeitfahren beim Étoile de Bessèges gewonnen. Das in Alès im Süden Frankreichs zum relativ kurz zwar war, mit, ich glaube, 10 Kilometern, aber zum Schluss auf einen steilen Anstieg hinaufgeführt hat. Und du hast es gesagt, hat einen deutschen Helfer, Jonas Rutsch, der ist jetzt Neoprofi, dieses Jahr in die World Tour gewechselt zu Education First, hat letztes Jahr die Rad-Bundesliga gewonnen in der Gesamtwertung mit einem, ja, überragenden Auftritt bei der Sauerland-Rundfahrt, als er irgendwie von Kilometer Null an attackiert hat und das Rennen halt komplett auseinandergenommen hat und John Mandrisch von PS Metalltechnik dann noch das lila Trikot abgeluchst hat. Ist dieses Jahr auch schon die Rennen in Australien mitgefahren, also sprich die Tour Down Under und das Cadel Evans Great Ocean Race. Und hat dort wohl schon einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Also sein sportlicher Leiter Tom Southam hat kürzlich in einem Interview gesagt, ja, Rutsch ist eine Maschine. Also der war da wohl sehr angetan von dem, was er gesehen hat. Und ja, Jonas Rutsch ist sicherlich einer, der da jetzt so im Schatten von so Fahrern wie Bettiol, wie Sepp van Marke, wie Sebastian Langefeld bei den Klassikern noch sehr, sehr viel lernen kann. Und auch von seinem dann wahrscheinlich auch sportlichen Leiter Andreas Klier, den wir ja vorhin schon mal angesprochen hatten, sehr viel lernen kann. Und ich glaube, dass Jonas Rutsch so in 3-4 Jahren sehen, könnte ich mir vorstellen, dass wir den bei den Klassikern auch mal vorne mitfahren sehen. Das ist aus meiner Sicht so das nächste deutsche Klassikertalent, was da so nachkommt.
Also einen, auf den wir natürlich dann auch einen Blick werfen werden in dieser Saison bei den Klassikern. Dann vor allem auf einen, den wir schon länger im Visier haben, der schon länger natürlich in der Weltspitze mitfährt, müssen wir jetzt kommen. Alexander Christoph vom Team United Emirates, der hat ja schon einiges an Klassikern gewonnen, ist ein Sprinter, der aber auch diese schwierigen Bedingungen einfach liebt und deshalb eben für die Klassiker hervorragend geeignet ist.
Genau, der ist eigentlich so ein bisschen wie John Degenkolb, der braucht ein schweres Rennen, weil in einem reinen Massensprint wird es schwer für ihn, aber gleichzeitig nie so schwer, dass er selber abgehangen wird. Bei ihm war so 2014 eigentlich sein Sahnejahr bei den Klassikern. Da hat er Mailand-Sanremo und die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Dann war es lange, ja, ich will nicht sagen still um ihn, aber dann sind so die ganz, ganz großen Erfolge ausgeblieben. Er hat dann zwar irgendwie 4-mal in Folge Eschborn-Frankfurt gewonnen, was ja auch ein schweres Rennen ist, was mit über 3000 Höhenmetern durch den Taunus führt. Und dann letztes Jahr bei Gent-Wevelgem, ja, kam er so ein bisschen auf einmal wieder auf die ganz große Bühne zurück. Das war ja auch ein ultra hartes Rennen, weil da sind sie ja irgendwie bei Kilometer Null, ging das Feld schon auf die Windkante und es war den ganzen Tag einfach nur Vollgas. Und ich meine, das irgendwo gesehen zu haben, dass Alexander Christoph an dem Tag normalisiert knapp 350 Watt treten musste über 5 Stunden. Also ich sag mal, diejenigen, die im Radsport selber mit Wattmessungen sich ein bisschen auskennen, die wissen, das ist schon eine richtig üble Leistung. Und da waren am Ende alle mausetot. Und da hat er dann den Sprint gewonnen aus einem, ich glaube, aus so einer 20, 30 Mann starken Gruppe. Kann sich durchbeißen, liebt die schweren Rennen und ja, ist jemand, den ich jetzt als Van der Poel oder als Wout van Aert oder Greg van Avermaet ungern mit auf die Zielgerade nehmen würde, weil dann kann man für nichts mehr garantieren, dann ist der Sieg schnell an Alexander Kristoff vergeben. Und er hat auch letztes Jahr bei der Deutschland-Tour auch nochmal eine ähnliche Etappe gewonnen, die zweite war es, meine ich, die auch den ganzen Tag Vollgas war und da hat er sich auch über die Anstiege drüber geekelt und dann am Ende im Sprint das Ding abgeschossen.
Was glaubst du, kann Michael Matthews vom Team Sunweb in diesem Jahr abschießen?
Schwierig. Der wollte ja letztes Jahr so ein bisschen sein Pflasterdebüt feiern. Er hatte dann, ich glaube, beim Omloopet Newsblatt oder bei Paris-Nizza, irgendwo war er dann gestürzt, Gehirnerschütterung. Das hat ihn dann eigentlich das ganze Frühjahr über beschäftigt. Ich hatte ihn dann sogar noch bei Eschborn Frankfurt kurz die Chance, ihm zwei, drei Fragen zu stellen. Und da hat er auch gesagt, dass ihm manchmal noch ein, und das ist ja am 1. Mai das Rennen, also nach der eigentlichen Klassikersaison, da hat er gesagt, dass ihm manchmal noch so ein bisschen schwummerig wird. Dass dieser Sturz, wo er da irgendwie auf den Kopf geknallt ist, nicht so ganz weg war. Also das hat ihn letztes Jahr bei den Klassikern sicherlich behindert. Deshalb bin ich mal gespannt. Prinzipiell von seiner Veranlagung her kann er das. Ne? Das ist halt auch ein ja, eigentlich mal ein Sprinter gewesen, der aber auch schwere Rennen liebt und hat bei Sunweb jetzt mit Thies Benoot jemanden, der auch schon Klassiker-Erfahrung hat, der jetzt von Lotto Soudal zum Team gewechselt ist. Der hat zwar die Strade Bianche 2018 gewonnen, aber ansonsten fehlen bei dem so ein bisschen die Sieger. Also der war schon oft vorne mit dabei und kann auch irgendwie alles und geht auch immer mit so einem erweiterten Favoritensternchen in die Rennen. Aber mal gucken, vielleicht kann sich so dieses Duo Benoot-Matthews ganz gut ergänzen. Immerhin bei seinem Debüt bei der Flandern-Rundfahrt 2015 gleich mal Fünfter geworden. Da wurde er in Belgien gleich als der neue Tom Boonen gefeiert. Das ist er noch ein bisschen schuldig. Aber ich bin gespannt bei Sunweb. Jascha Sütterlin haben sie ja auch im Team. Der war letztes Jahr, ich meine, Neunter beim E3-Preis. Der ist ja auch neu zu der Mannschaft gestoßen. Ja, ich glaube schon, dass das Team Sunweb da in den Top 10 mitspielen wird. Vielleicht auch ein Mark Hirschi, der da bei dem einen oder anderen Rennen mit eingreifen kann. Aber ansonsten für die ganz großen Siege sehe ich da jetzt, also das wäre schon eine Überraschung, wenn aus dem Team da jemand jetzt so einen großen Klassiker gewinnen sollte.
Niki Terpstra nach einem 2019er Jahr, das deutlich hinter seinen Erwartungen, auch hinter den Erwartungen seines Teams zurückgeblieben war, kann der nochmal wieder sich in diese Form von 2018 beispielsweise bringen, wo er Flandern-Rundfahrt und E3 Harelbeke gewonnen hat?
Ich glaube, das wird ganz schwer für ihn, denn seine großen Erfolge hat er alle geholt, dass er bei Quickstep gefahren ist und hat dort oft davon profitiert, dass er einer der Besten im Rennen war, aber mit Abstand das stärkste Team hinter sich wusste. Und nachdem er dann Ende 2018 zu Total Energie gewechselt ist, ja, hatte ich das schon so ein bisschen befürchtet, dass jetzt als alleiniger Kapitän, ja, steht er irgendwie im Fokus, die Ergebnisse zu holen und er hat auch die Veranlagung dazu. Aber da fehlt halt dann einfach der Support des Teams und das ist bei den Klassikern halt trotzdem wichtig. Du brauchst Leute, die dich in Position fahren. Du brauchst Leute, die bei einem Defekt zur Seite stehen, die dich im Feld vor dem Wind beschützen können. Und halt auch vielleicht Leute, die dir so ein bisschen den Druck von der Schulter nehmen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als er 2014 Roubaix gewonnen hat, da haben alle auf Tom Boonen geschaut und dann ist, ich glaube, 7 Kilometer vor dem Ziel war es, ist Terpstra dann halt aus der Gruppe losgefahren und alle haben sich angeschaut und ja, wir bleiben mal lieber bei Boonen, weil der ist ja der Kapitän bei Quickstep und dann hat Terpstra gewonnen. Und ja, eigentlich so Flandern-Rundfahrt 2018, ja, war es irgendwie so ein bisschen ähnlich, ne? So, da hat er zwar auch 25 Kilometer vor dem Ziel attackiert, aber alle sich so ein bisschen angeschaut, naja gut, wenn wir ihm jetzt hinterherfahren, dann sitzen halt noch Stieber und Lampard in der Gruppe. Ja, den Vorteil hat er nicht mehr und deswegen glaube ich auch, nicht daran, dass Niki Terpstra jetzt bei den Klassikern nochmal so einen ganz großen Sieg feiern wird. Top Ten, ja, und Podium traue ich ihm auch zu, gerade so bei Paris-Roubaix, das ist, glaube ich, das Rennen, was ihm am meisten liegt. Aber von Siegen, glaube ich, kann er da auch nur noch träumen.
Und dann träumen wir noch mit zwei weiteren Namen vor der Klassikersaison 2020 mit Mads Pedersen und Oliver Nasen. Mads Pedersen, Weltmeister in Harrogate geworden, ein bisschen überraschend das große Ding da geholt. Oliver Nasen bisher noch undekoriert.
Ja, Mads Pedersen war eine große Überraschung. Er war zwar 2018 schon mal Zweiter bei der Flandern-Rundfahrt, aber danach war es eigentlich so ein bisschen still um ihn geworden und da kamen dann nicht mehr so diese Next Steps, wo man irgendwie merkte, ja, okay, das war nicht nur eine Eintagesfliege, sondern er hat sich da jetzt auch wirklich, wirklich weiterentwickelt. Und dann kam halt dieses WM-Rennen Ende September, was mich persönlich sehr überrascht hat. Also ich hatte ihn da jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel, dass er das Rennen gewinnt. Bin ich mal gespannt. Man spricht ja auch gerne vom Fluch des Regenbogentrikots. Das ging ja schon einigen Weltmeistern so. Der letzte Weltmeister, der, glaube ich, ein Monument gewonnen hat, war jetzt Peter Sagan 2016. Sein Sieg bei der Flandern-Rundfahrt. Ja, und natürlich Paris-Roubaix 2018. Ja, stimmt, fällt mir auch gerade ein. Ja, bei Mads Pedersen wäre ich vorsichtig. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass er bei den Klassikern ganz vorne rumturnt. Ich glaube, für Top-10-Ergebnisse, das kann man schon von ihm verlangen. Er ist ja auch noch relativ jung und das Weltmeistertrikot wird ihn sicherlich beflügeln. Gleichzeitig ist er jetzt nicht der ganz große Favorit, dass alle jetzt ihn im Weltmeistertrikot so ein bisschen markieren und aus den Rennen nehmen, wie das vielleicht bei einem Sagan passieren würde oder bei einem Mathieu van der Poel, wo alle wissen, okay, das sind sowieso die Top-Favoriten und mit dem Weltmeistertrikot sind sie auch noch super im Feld zu erkennen. Also kann man den richtig schön sich da ans Hinterrad setzen. Das ist vielleicht ein Vorteil für Mads Pedersen, dass er da nicht der ganz große Favorit ist. Bei Olli Nasen, ja, ist auch irgendwie so seit Jahren irgendwie, ist er bei den Klassikern immer dabei, stand auch schon auf dem Podium bei Mailand Sanremo letztes Jahr. Bei ihm hat man aber oft so das Gefühl, dass dann in den rennentscheidenden Situationen bei ihm so ein bisschen das Pech dazukommt, dass er dann doch mal einen Defekt hat oder stürzt oder auf der Windkante abgehängt wird. Ja, ich würde es ihm wünschen, dass er, oder es wäre toll für ihn, da auch noch mal den nächsten Schritt zu machen und so ein Rennen auch mal abzuschießen. Würde mich jetzt aber sehr überraschen, wenn es dieses Jahr passiert. Und er hat jetzt bislang auch noch nicht geglänzt in den ersten Rennen der Saison. Aber es kann manchmal auch ein Vorteil sein, wenn man die Topform wirklich erst in den Klassikern erreicht und vorher noch nicht unbedingt bei allen Konkurrenten eine Visitenkarte abgegeben hat, auf der die Ansprüche für die Klassiker stehen, dann ist so einem Oliver Nasen das auch mal zuzutrauen, so ein Ding mal abzuschießen, aber vom Papier her würde ich ihn da eher so auch in Richtung Top Ten und vielleicht auch mal, wenn es gut läuft, ein Podium einordnen.
Also ob Oliver am Ende die Nase vorn haben wird oder jemand anderes, der dusselige Witz musste am Ende noch kommen. Das werden wir dann erleben in der Klassikersaison 2020 und wir werden euch natürlich über alles Wichtige in Sachen Radsport hier bei Radio Tour auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, werden euch weiter informieren, abonniert unseren Podcast, auch wenn er nur unregelmäßig sporadisch erscheint, aber ich denke, ihr solltet ihn trotzdem abonnieren bei iTunes mit dem Podcatcher eures Vertrauens, wo ihr mögt. Ihr findet ihn auf jeden Fall, Radiotour, der Radsport-Talk von meinsportpodcast.de. Und ich sage wie immer an dieser Stelle vielen Dank an meinen Experten Erik Gutglück.
Ja, und ich habe den Dank wie immer zurückzugeben.
Und beim nächsten Mal ist dann sicherlich auch der zweite Experte Marc Winninghoff wieder mit von der Partie, der heute gesundheitlich verhindert war. Von daher am Ende dieser Sendung noch die besten Genesungswünsche an Marc. Vielen Dank an dich, Erik. Vielen Dank an Marc auch in Abwesenheit fürs Hören und an euch, liebe Hörer, fürs Hören natürlich. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.